Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge unseres Pausengong-Podcasts, wie immer aus dem Studio des MKRs und wie immer mit unserem geistlichen Beirat Rainer Maria Schießler. Schön, dass du da bist.
Habe die Ehre.
Ja, lieber Rainer, jetzt gucken wir auf 50 Folgen, Stand heute zurück und da haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar wollen wir heute Franziska Wanninger hier in unserem Studio ganz toll begrüßen, weil wir nach 50 Folgen mit dir weibliche Perspektiven in den Pausengong bringen wollen und ab nächsten Monat, ab September, quasi mit dir, Franzi, den Podcast weitermachen werden. Und deswegen freut es mich, dass du da bist. Ganz, 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 ganz toll. Danke an dich, dass du da bist.
Servus. Sehr gern.
Servus zurück. Rainer, 5 Jahre Pausengong bedeuten natürlich für uns beide viele Gespräche, spannende Begegnungen, viele Geschichten, Gesichter rund um Schule, Bildung. Und deswegen wollen wir heute ein bisschen gemeinsam zurückschauen. Und die Franzi hat sich bereit erklärt, uns beide zu interviewen, damit wir beide mal gemeinsam zurückgucken können auf 50 Folgen, auf 5 Jahre, auf tolle Gäste. Und Franzi, jetzt gehört das Mikro offiziell dir.
Genau. Wie ist denn die Idee zum Podcast damals überhaupt entstanden?
Rainer weiß es noch. Da war sowas wie Corona.
Das gab es ja wirklich.
Wir erinnern uns und unsere Mitglieder haben gesagt, wir wollen den Pfarrer mehr hören. Wir können den nicht mehr antreffen in der Kirche. Wie können wir unseren geistlichen Beirat sichtbarer machen? Und dann ist die Idee eines Pausengong, eines Podcasts entstanden. Tatsächlich rudimentär, ganz einfach mit Mikros bei uns im Büro. Und das war nicht so einfach, Rainer. Wir haben dann lang telefoniert. Ich weiß noch, wir waren am Anfang bei Spazierendenken, dass wir gesagt haben, während Corona kann man nur spazieren gehen, auf das Bankerl darf man sich nicht sitzen. Aber wir können spazieren denken und dann ist irgendwie recht schnell der Pausengong entstanden.
Das war eine coole Idee, war wirklich treffend, wenn man ja von der KIG her denkt. Gell? Aber ich habe ja den Podcast meinen Schießlers Woche schon gehabt, nur der Unterschied ist ja der, dass das ja nur ein 6-7-minütiger Monolog ist. Dieser Podcast ist ja ein Dialog oder wenn ich hier sehe, Wolfgang Krebs haben wir da gehabt, das war ja dann ein Fünfergespräch, weil da war ja Stoiber, Aiwanger und und Söder waren da und er war da und wir zwei waren da. Das war schon mit das Highlight, gell? Weil der Wolfgang Krebs ja von der Persönlichkeit eine unglaubliche Präsenz hat. Gell? Und also rückblickend, ich habe es gar nicht so am Schirm gehabt mit den 50 Folgen, aber da hat die KIG was geschaffen. Ich glaube, das hat ein Alleinstellungsmerkmal. Aber nicht nur, weil man die Digitalien, die digitalen Möglichkeiten nützt, sondern um zu seinen Mitgliedern oder Interessenten zu kommen, sondern weil wir ganz tolle Gäste gehabt haben, weil es ein unglaublicher Informationskanal war. Ich bin selber oft hier da gehockt, habe bloß eine Bauklötze gestaunt, was uns unsere Gäste aus ihrer Arbeit, aus ihrem Leben erzählt haben.
Es war so die Idee der Franzi dahinter, dass wir den Verband transparenter machen wollen, dass unsere Mitglieder auch sehen, mit wem reden wir überhaupt, über welche Themen reden wir, was schieben wir voran, dass unser Verbandleben transparenter ist und dass wir immer ein bisschen mit einem theologischen Blick auch drauf gucken und den Menschen im Mittelpunkt stellen.
Und was würdet ihr sagen, war das Bedeutendste, was ihr dabei gelernt habt?
Zuhören und sich beeindrucken lassen. Gell? Ich lese den Namen Gerd Schönfelder, der ist uns beinahe gekommen. Gerd Schönfelder, der diesen furchtbaren Unfall hatte, als junger Mann, und der sie wieder hochgekämpft hat, der Betreuer des ganzen Bereichs für Paralympics ist im Skisport. Was für eine positive Gestalt, gell? Ist ja Manfred Weber, ein so ein exzellenter Politiker, der mit beiden Beinen auf seinen nicht nur niederbayerischen Boden steht, gell? Man kann ihm überall zuhören und es ist so durchdacht, da ist kein Fanatismus drin und überhaupt nichts. Wir haben die Uschi Glas da gehabt mit ihrer Brotzeitaktion. Mhm. Also wir haben ja hinter so Stars immer bestimmte Bilder. Gell? Bei ihr ist ihre Filmkarriere natürlich gewesen. Aber dann sitzt da so ein einfacher Mensch da und erzählt nur von seiner Begeisterung, Menschen hier diesen Kindern helfen zu können und haben ein Riesenprojekt in ganz Deutschland aufgezogen, wo du dir sagst, wenn du das vorher wüsstest, was da am Ende rauskommst, wer weiß, ob er dann den Mut hätte, das anzugehen. Und die packen einfach an, die, wie sagt der Linnemann, machen, 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 die deren einfach, weil sie die Notwendigkeit sehen. Ja, der skurrilste Besuch war mit Sicherheit der in der Staatskanzlei beim Ministerpräsidenten. in diesem Zirbelstube und da kommt er mit seinem Gefolge, also wirklich fast schon höfisch, gell, wie ein König mit seinem Hofstaat und so. Bis er war eigentlich der Unsicherste. Er wusste nicht, und ich konnte es nachvollziehen, ein bisschen, auf was er sich jetzt eingelassen hat, bis er aufgetaucht ist. Gell. Und dann hat er vor mir hat er noch angefangen, von seinem Glauben zu reden, was ja gar nicht im Protokoll stand. Aber auch dort hat man wieder den Menschen hinter der Figur erkennen können. Ich meine, du, Martin, kennst den besser. Für mich war es das erste Mal, dass ich so lange mit ihm in einem Raum war. Aber man ist nicht unbefriedigt weggegangen, muss ich ehrlich sagen.
Es war wirklich spannend in der Staatskanzlei, weil wir mussten, Franzi, den Raum verlassen. Also es war wirklich Pfarrer Schießler und Markus Söder plus sein Staff, Pressesprecher und was der Geier was, eingesperrt. Und als der Rainer dann die Frage nach A13 gestellt hat, war schlagartig die Zeit vorbei.
Ja, wirklich?
Ja. Na, ja. Was A13 für Lehrkräfte? Na, da haben wir jetzt kurz Zeit nimmer. Ja. Ministerpräsident muss weiter. Und die Frage wurde nicht beantwortet, obwohl sie davor abgestimmt war. Und das war wirklich skurril. Dann kam man raus und war nett und hat auch einmal wieder Zeit gehabt für Gespräche. Aber dann war schlagartig Schluss.
Ja, das sieht man, wie das alles durchorganisiert ist. Gell? Wie die schauen, dass da ja nichts Schädliches, sage ich mal, in die Öffentlichkeit ausgeht.
Ja, und den Podcast muss man danach wirklich in die Staatskanzlei schicken. Das muss nochmal freigegeben werden. Das machen wir ja mit jedem Podcast, dass der Gast das nochmal anhört. Aber da war es schon noch anspruchsvoll, also anspruchsvoller wie sonst, weil wirklich die Staatskanzlei über 8 Instanzen, 5 Mitarbeiter das nochmal freigegeben haben. Was geht über den Ministerpräsidenten raus?
Aber das klingt jetzt so, als wenn wir immer nur Promis da gehabt hätten, sondern wenn wir diese Liste der 50 Gesprächspartner anschauen, am beeindruckendsten, muss man wirklich sagen, waren dann die wir aus ihren Kindertagesstätten, aus ihren Schulen, aus ihrer Hochschule rausgehört haben und die von ihrer Arbeit erzählt haben. Ich kann es jetzt leider nicht mehr namentlich zuordnen, das ist mir zu umfangreich. Aber wo es um die Gewalt in Kindertagesstätten ging, wo ich denke, das kann nicht sein. Doch wie kann man Gewalt eindämmen unter Kindern in Kitas?
Dr. Ballmann war das, ja.
Ja, es war unglaublich. Gell? Weil ich hätte nie geglaubt, dass das mal ein Thema sein sollte. Und das hat mich sehr beeindruckt zu sehen, wie alltäglich mit der immer gleichbleibenden Energie Menschen herangehen, um diese berühmten christlichen Werte an Mann und Frau, an Kind, an Jugendlichen heranzubringen.
Gibt es einen Gast, den du sonst noch gern gehabt hättest?
Ach, da glaube ich, gäbe es noch viele, die wir hergehabt hätten. Ja.
Christian Springer hast du immer zu mir gesagt.
Ja, den hätte ich wahnsinnig gern, weil das ja auch einer ist, den schaltest du unten rechts ein und dann geht's los. Und er hat Botschaften, ob er von seiner Orienthilfe erzählt oder von dieser unglaublichen Mischung aus Kabarettist sein und Menschenretter sein. Das hat mich so fasziniert an seiner Arbeit. Aber gut, was noch nicht ist, kann ja auch noch werden. Gell? Ich würde mal ein Ding aus der Kirchenszene jetzt, die Schwester, von Würzburg-Oberzell, die Schwester Ganz, die jetzt eine Caritas-Chefin wird, die ja beim Synodalen Weg immer ganz deutlich die Frauenfrage angesprochen hat. Und ich bin mit Oberzell ein bisschen verbunden, weil meine Großtante war da Oberin. Und mich haben dort schon Nonnen gewickelt. Ja, wirklich, war da schon als Baby dort. Und ich habe das immer verfolgt, was diese Schwester in der Öffentlichkeit immer von sich gemacht hat. Das war ein idealer Gast einmal hier. Also die wird sich sicher wohl in München sein und dann dass man sie dann hier reinholt. Die hat was erzählt, wirklich, die ganze Thema Frauenfrage in der Kirche, weil das, was wir hier machen, das ist ja ganz nett, dass wir sie in bestimmten leitenden Positionen bringen. Wir bringen sie aber nicht ins Amt. Und das ist für mich Kosmetik, das ist Makulatur. Da geht die Kirche keinen Weg des Neuen und der Änderung und vor allem des Zurück ins Alte. In der Urkirche war die Frau vollkommen anerkannt, gell? Und dass man das einmal aus dem Munde einer Frau hört und nicht immer von so einem abgestaubten Pfarrer wie von mir, das wäre natürlich ja was für unsere Zuhörer.
Ja, absolut. Also wir sind offen.
Total. Ich habe mir die Tage auch Hirschhausen, Rainer, gedacht. Hirschhausen, wie der sich aktuell äußert, großartig.
Es gibt eine Sendung mit dem Hirschhausen, die haben wir gesehen, da war in der Geburtsklinik und dann geht er mit dieser Chefin da, einer Hebamme, durch die Gänge und dann stehen sie vor der Tür eines Kreissaals und dann kommt er vor mit der Schrei des Neugeborenen. Und dann sagt die Frau, diese Chefhebamme zum Hirschhausen, mit Tränen in den Augen sagt, schauen Sie, und deswegen bin ich hier, wegen diesem Schrei. Wenn das Leben beginnt, sich bemerkbar zu machen. Boah, kriege ich ganz einfach nicht erzählt. Das waren Sachen, die uns hier unbedingt erzählen müssen.
Ich habe die Tage, weil es so heiß war in Bayern, nur gehört, dass er gesagt hat, alle Flughäfen haben Klimaanlage, aber unsere Kitas, unsere Schulen nicht. Und das ist ein Riesenskandal hier. Und das fand ich extremst bewegend, dass wir in Flughäfen, wo du eigentlich nicht lang bist, weil da fliegst du weg, Klimaanlage hast, aber in Kitas nicht, wo das Hirn arbeiten muss, wo du eigentlich in Ruhe, und da investieren wir nicht. Aber Hauptsache Flughäfen und Klimaanlagen da.
Ja, aber so war es doch während Corona. Wir haben alle Industrie und sonstigen Betriebe, Firmen haben im Blick gehabt, nur die Kinder und die Jugendlichen haben wir vergessen. Selbst völlig klar, die machen Homeoffice. Klar, für was braucht ich nur einen Lehrer vor der Nase? Also wenn jeder Schüler gleich wäre. Ich kenne Schüler, die gesagt haben, Corona war ihr Glücksfall, weil sie es selber einfach organisieren können. Ich hätte es selber nicht gekonnt. Und wie hat uns während Corona dieses Thema beschäftigt? Also wenn wir da nicht endlich lernen für die Zukunft, dann passiert uns das in einer anderen Weise vielleicht nochmal.
Ja. Deswegen lernen wir für die Zukunft, Rainer. Und jetzt gucken wir in September. Du bist natürlich weiterhin unser geistlicher Beirat. Weil mir viele immer fragen, ja, jetzt übernimmt die Wanninger den Podcast. Ja, was ist denn mit dem Schießler? Du bist natürlich weiterhin unser geistlicher Beirat. Und für die Hörer, wo kann man dich antreffen? Da gibt es ja auch ganz spannende News. Wo findet man dich? Wie kann man...
Ich bin schon im Rückzug. Gell? Jetzt habe ich meinen eigenen Podcast aufgegeben. Diese Wechsel finde ich wahnsinnig toll und wichtig. Erstens Frauenquote, damit man die Arme erfüllt hat.
Super!
Aber ich meine vor allem Frauenstimme und dass da einfach ein neuer Geister, ein neuer Wind reinkommt. Ich kann nur, was die KAEG betrifft, sagen, ich komme überall hin, wo ich angefragt wäre. Also nicht nur meine monatlichen Gottesdienste hier für KIG Oberbayern oder jetzt, wo wir wieder die Bergmesse im Senftenberg gehabt haben, die mittlerweile wirklich die größte von der KIG organisierte Veranstaltung ist.
Ja, über 800 Leute.
Also unglaublich, uns ist der Toast hinausgegangen. Ja, also wenn wir den Jesus nicht geteilt hätten, dann hätten wir umgeschaut. es war eine tolle Stimmung und das jetzt zum dritten oder vierten Mal in Folge. Also das ist natürlich so eine Sache und das war ja immer schon so meine Vision. Wir bräuchten für jeden unserer Bezirke ein so ein Highlight. Wie so ein Pflock, den wir da reinhauen und von dem raus müssten dann regelmäßige, vielleicht monatliche Veranstaltungen wie hier unsere Oberbayernmesse entstehen mit unseren KIG-Geistlichen oder Seelsorgern, die vor Ort sind. Das wäre sowas, was ich unwahrscheinlich gerne noch weiter mir ausspinnen, ausdenken und vielleicht organisieren würde. Gell? Aber ansonsten, ich bekomme jetzt wirklich ein Alter, wo man gerne sich einmal zurückzieht und nicht mehr so viel da machen muss. Gell? Und man muss nicht immer an der Front kämpfen. Man darf sich einmal in die Sicherheitshütte zurückziehen. Gell? Und andere an die Front
lassen. Wir werden das nutzen, Rainer, und dich in der Sicherheitsfront anrufen und immer wieder um deinen theologischen Rat fragen, weil das hilft manchmal sehr.
Ja, das würde ich auch noch fragen. War ein Gast hier, den ich gerne zurückbringen darf, weil ich natürlich mit ihm verbunden bin, jetzt da im Drehbuchteam drin bin, ist der Franz Xaver Bogner. Wir arbeiten ja jetzt an der dritten Staffel und Bogner hat ja eine ganz klare Meinung, auch was Kirche betrifft. Er sagt, dieser Pflichtzölibat ist der Sargnagel der Kirche. Ich weiß nicht, wann Sie das verstehen wollen. Und er sagt, ich zeige euch das auch mit dieser Serie. Über 80% der Katholiken ist der Meinung, die Änderung muss her. Ich zeige euch, wie es dann ausschaut. Ich finde es cool, dass er so bewusst und bestimmt oder dann auch auftritt. Also das wären so Sachen oder auch ein Ding, ein Zinner, der mich da spielen darf. Wieder diese Mischung, der Kabarettist, Donner der Musiker und auf der anderen Seite der Schauspieler. Dann von seiner ganzen Herkunft her evangelisch getauft, aber in der katholischen Jugend groß geworden. Also dieses Multikonfessionelle, was für mich die einzige Zukunft ist. Ja, also ich glaube, dass wir die 50 auf 100 ausbauen, haben wir kein Problem.
Na Franz, wir merken das auch gerade, dass wir echt Anfragen kriegen. Also wir könnten fast jede zweite Woche einen raushauen.
Absolut. Ja, vielleicht machen wir das ja noch. Ja. Schauen wir mal.
Aus deinem Milieu muss ich sagen, der André Hartmann,
ja.
Mit dem mache ich ja sehr früh, ich bin am 9. August wieder in seiner Show, der ja vom Beruf Musiklehrer ist, aber mit Leidenschaft halt Kabarettist ist, der am Nockerberg ja ein Ding an Ude gemacht hat und ein unwahrscheinlich aufrichtiger, ehrlicher, anständiger Christ ist. Gell? Solche Leute, also ich kann nur sagen, wir, wenn wir einmal anfangen würden, hier eine Liste zu erstellen, wir wären nicht mehr fertig. Da, wobei man nie vergessen darf, dass man wirklich den No-Name, den wirklichen Unknown, dass wir den hier reinholen. Nicht, um ihn bekannt zu machen, sondern es gibt einen schönen irischen Segen, da heißt es, achte auch die dummen Menschen, denn auch sie haben ihre Geschichte. Die Dummen steht okay. Da drin.
Also, ich bringe meinen Buben bei, keiner ist dumm. Ja, es gibt nur Kinder, die sind
anders. Ich habe nur den Segen
zitiert.
Also, aber in welchem Zusammenhang?
Na, einfach so, achte die Menschen überhaupt, auch die Dummen, denn auch sie haben ihre Geschichte. Mhm. Wie schnell sind wir dabei, dass wir sagen, was ist denn das für Legend bin ich, der hat mir nichts zu sagen. Doch, jeder Mensch hat mir was zu sagen, weil jeder Mensch eine Geschichte hat.
Aber gerade das ist ja das Interessante an dem Podcast, finde ich, dass man eben nicht nur Prominente hat, sondern eben ganz viele Leute, die einfach aus der Praxis kommen. Und von denen kann man es ja wirklich lernen. Also das ist ja, letzten Endes kann man ja dieses System nicht verändern, wenn man überhaupt viel zu wenig drüber weiß oder nicht weiß, wie die Praxis überhaupt abläuft, jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Vormittag.
Ja, und auch dieses in die Zukunft spielen, ich kann es wieder namentlich nicht zuordnen, wo es um dieses neue Schulmodell geht. Hat mich auch so fasziniert, der Schüler, der wird nicht einfach eingeteilt, sondern er bestimmt selber, in welcher der drei Phasen er sich ansiedelt. Gell? In der Lernphase, in der Experimentierphase oder wie auch immer, wie dieser Direktor das erzählt hat, wie sie das jetzt mal hier in Bewegung gebracht haben, dass das auch auf die Grundschule übertragen werden soll. Dass auch der Grundschüler sagt, ich lerne das Lernen. Gell? Das, was mir mein Vater immer gesagt hat, ich lerne in der Schule das Lernen. Weil not scholae sed vitae discimus, weil wir nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen.
Das ist Franzi, eine katholische Schule aus Augsburg hat das gemacht, selbst organisiertes Lernen heißt es, eine Schule ohne Stundenplan. Das Kind entscheidet in der Früh, was halt machen mag, Mathe, nur toll. Mathe, Deutsch, was auch immer. Wie das Kind halt Bock hat, entscheidet selber. Und das wird jetzt auf die Grundschule, musst du überlegen, auf die Grundschule übertragen, dass in der ersten Klasse schon das Kind selber kommt und sagt, heute habe ich Bock auf
Deutsch. Krass, also gerade in der ersten Klasse finde ich das schon heftig, weil du musst ja erst einmal...
Und das geht, wenn man sich das anschaut, wir haben ein Video auch darüber gemacht auf YouTube, die Kinder wissen das. Also die Kinder wissen, was sie wollen. Die sagen das auch, ich habe ja selber einen Buben, der sagt mir genau, was er will. Und der weiß das und das funktioniert.
Toll.
Und die wissen auch, was sie können. Das ist, glaube ich, unser Problem, dass wir das Können immer voraussetzen. Du musst das jetzt können. Nein, das Kind konnte es vielleicht nicht. Das Kind weiß ja genau, wie viel Konzentrationsfähigkeit das es besitzt. Und dem Kind das zuzutrauen, sich selber einzuordnen, finde ich einen unglaublichen pädagogisch wichtigen Ansatz. Früher hat man gesagt, wenn der Lehrer in Klassen ist und die Schüler dann gesagt hat, ja, was hätten Sie denn, meistens in der Oberstufe, für Interesse, über welche Themen uns wir heute austauschen? Haben wir genau gewusst, der ist nicht vorbereitet. Der hat nichts gemacht, geschweige denn seinen Lehrplan sind wir reingezogen und jetzt hat er das uns überlassen. Gell? Also ist ja unglaublich. Aber das ist ja ein ganz anderes Modell, dass ich schon von frühesten Kindesbeinen an zur pädagogischen, zur lehrmäßigen Selbstständigkeit hingebracht werde. Mir nicht Wissen eingepaukt, eingetrichtert wird, das man da wegschmeißt, sondern oder ausschüttet und dann war's das, sondern dass ich lerne, damit auszuhalten und damit umzugehen. Habe heute erst gelesen, der Gruber Monika, die wird ja einmal wieder so halb mal voll politisch, hat sich auch beschwert darüber, weil wir jetzt immer mehr Einser-Abiturienten haben. Und dann hat sie gesagt, und muss ja zustimmen, so war es bei mir auch, das war eine Handvoll vielleicht in einem Jahrgang, vielleicht maximal zwei, drei, die 1-0-Abitur zusammengebracht haben. Aber das waren die Überflieger und denen hat man noch gern gratuliert. Und heute kriegen sie alle 1-Abitur. Jetzt sagt man, ja, wegen G9, weil sie jetzt viel intensiver am Lernen können. Ja, ich war auch G9 und habe nicht 1-0. Also das ist ja unsinnig.
Ja, aber Rainer, die Schüler sind einfach alle klüger geworden.
Ja, das sagt die Gruber dann. Entweder sind die klüger oder wir waren Bläder oder es wird nichts mehr verlangt.
Na, man muss wissen, das habe ich heute einer anderen Kollegin auch erklärt, dass es die Abi-Prüfung an sich ist in einem Pool aus den Bundesländern. Und Bayern darf von allen Bundesländern die Fragen nehmen, nur nicht vom eigenen Land. Das ist verboten, das haben wir erklären lassen. Und dann hat man dieses Jahr halt...
Aber wir machen das leichtere Abitur auf Deutsch.
Das ist ja lustig.
Man hat halt dieses Jahr wahrscheinlich was
Bremen.
Erwischt. Ich will jetzt kein Bundesland nennen, ich weiß es nicht. Halt irgendein Land, was halt recht leicht war. 2,4 ist, glaube ich, der bayernweite Schnitt jetzt gewesen.
Das ist
oder
ja
2,6.
Da laufe ich noch mit der Blaskapelle.
Bei uns in Pfaffenhofen gibt es immer Nachprüfung. Dieses Jahr erstmalig nicht. Alle bestanden, alle durch. Es gibt keine Nachprüfung. Die Lehrer konnten früher in die Ferien. Wohlverdient im Übrigen, alles gut. Aber hat es noch nie gegeben. Also die Leute werden klüger. Und unsere ist halt einfach so. Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, ich weiß es jetzt nicht, wir sind für Gymnasium nicht zuständig als KIG, aber ich glaube, da hat man halt dieses Jahr politisch gewollt, dass man G9 ein bisschen macht. Mir tun die Kinder leid, aber um die Kinder in den Vordergrund zu stellen, Rainer, wir haben uns vorbereitet, weil wir in Zukunft werden wir nämlich unseren Gästen, und jetzt bist du unser erster Gast, ein Freundebuch quasi hinhalten, wo sie Fragen beantworten dürfen, die man als Schüler noch kennt. Und Franzi, vielleicht magst du die erste Frage aus dem Freundebuch stellen. Vielleicht gibt es da eine coole Antwort für unsere Hörer.
Was war dein Spitzname als Kind?
Rainer Rüstig. Und das bis ins Priesterseminar hinein. Also scheinbar war das Wort ADHS gab es ja damals noch nicht. Aber scheinbar habe ich solche Nuancen an mir getragen. Aber ich war immer wegen ein Wildling. Ich bin gern dreckert geworden. Ich habe mir ums Äußere nicht viel geschissen. Das war auch die Frage, wie ich heim bin und gesagt habe, mach mich nicht Strand werden. Da war die Reaktion meiner Mama, das geht nicht. Sag ich, warum? Sag, weil du nicht ruhig halten kannst. Ja, ich bin so trotzdem geworden, habe meine Karriere hingelegt. Aber Rainer Rüstig, und der beschreibt es eigentlich sehr gut. Und ich habe es sehr empfunden, dass das Eingang sogar ins Priesterseminar gefunden hat. Ich war froh dabei, dass mich mit meinem Namen nicht mit Rainer Rüstig aufgerufen haben.
Und als Kind wollte der Rainer Rüstig was werden?
Bauer. Ja, wir waren immer im Sommer 3 Wochen im Bayerischen Wald. Jetzt habe ich eine Lesung gehabt in Cham über mein Hundebuch. Und dann habe ich so einer Zeit, du hättest mir die Fidschi-Inseln bieten können. Dieses Eintauchen in diesen ländlichen Raum, diese 3 Wochen im Sommer, das war für mich absolutes Explorer-Team. Welche? In der Stadt wirst du nicht von einem Hahn geweckt, aber dort. Ja. Und wenn mein Onkel dann mit seinem Schlüter, 14 PS, 53er Baujahr, wenn er den mit Schwungradl angeworfen hat, und ich raus aus dem Bett im Schlafanzug auf seinen Traktor auf und mit ihm zum Eigrosen rausgefahren, das war Abenteuer pur. Abends in der Abendsonne mit die Haflinger Kirche anbracht. Ich bin mir vorgekommen wie John Wayne, nur ohne Zigarette.
Also Kuhbauer quasi.
Ja, nach 3 Wochen war klar, ich wäre Bauer. Mein Papa hat mich dann wieder geerdet und gesagt, du wärst schwer da in München. So ein Bauernhof und Bäuerin, so da ist Grund, alles sehr, sehr wenig. Ja, die muss erst einmal herkriegen. Und dann bin ich schon wieder in den normalen Fugen reingekommen. Aber das war so dieser erste Wunsch eigentlich, das könnte, möchte mal werden. Aber dann hat mir eh schon die Kirche gekrallt und da bin ich sowieso dann in der Pfarrei so aufgegangen, dass der Berufswunsch dann sich sehr schnell manifestiert hat in die andere Richtung.
Gibt's was du früher nicht konntest und heute schon?
Fisch essen. Ah. Ja, ich wollte nie Fisch. Also Spinat habe ich mögen. Aber Fisch, weiß ich nicht. Gell. Heiz ist ein Fisch eine Delikatesse. Gell. Geh am Viktualienmarkt und schau, was zahlst du dafür. Aber Fisch war... Da habe ich viel mehr das tote Tier halt vor mir gehabt. Was ich heute auch noch nicht kann, Forelle blau, schaffe ich nicht. Wenn es jetzt wegkupft und weiterschwimmt, dann habe ich den Dreck. Also Fisch essen war für mich. Und dann natürlich auch diese Panik dafür, dass man Geräte verschluckt. Gell. Vielleicht habe ich zu früh die Geschichte vom heiligen Blasius gehört.
Was hast du in der Pause immer gern gemacht?
Weiter gesagt, geschlägert. Nein, weil das ist deswegen so, weil ich hätte nicht aufs Gymnasium gehen sollen und dann hat mein Rektor, der mich nur vom Pausenhof kannte, scheinbar war ich da sehr aktiver als Rainer Rüstig, mein Vater kommen lassen und gefragt, warum schickt er den Buben nicht aufs Gymnasium? Mein Vater hat gesagt, weil er zu blöd ist. Ja, mein Vater war direkt, der hat da nicht lang rumgefedert. Dann hat der Direktor aber gesagt, nein, probieren Sie es aus. Und das Tolle war, mein Vater, der hat sich nicht noch was sagen lassen, er war einfach ein vernünftiger Mensch und hat gesagt, gut, auf ein Risiko hin, sagt er, das Risiko nehme ich gern. Und so bin ich aufs Gymnasium gekommen. Also ich habe immer schon eine gewisse Protektion gebraucht, auch noch im Priesterseminar. Mein Regens war der Schul- und der Kriegsspezi von meinem Vater, der kannte einfach mich, weil er meinen Vater kannte. Der wusste um meinen Charakter, weil er wusste, der ist wie sein Vater. Und so ein Typ, ich weiß nicht, ob sie mich so weit zugelassen haben, aber ich wusste immer, der Mangold, der steht hinter mir und dann kann ich den Weg auch gehen. Gell. Ich war nie der große Fußballer, wenn das die Frage ist. Ich war nie dieser Hinterhofkicker. Ich habe zwar ein Buch darüber geschrieben, man hat ja bei uns in der Siedlung da umeinander gekickt und im Pausenhof auch. Durfte man nicht, das weiß ich, aber man hat es ja dann doch so in einem Winkel hingetan. Aber ich war nie dieser Sportfreak, weil das schlimmste Fach war Sport. Ich habe Sport als demütigend empfunden. Ich habe das Wort Leibeserziehung, so hieß es nur bei uns, habe ich nicht als Leibeserziehung erfahren. Sondern es waren die Guten und es stand nicht mehr im Vordergrund, dürfen sie ja sein, sind im Sportverein. Aber dass man den Guten, die Schwächeren beigesellt, damit die sozusagen, Erziehung heißt, jemanden wohin zu bringen gegen seinen Willen, aber ohne Gewalt bitte, das hat nicht stattgefunden, sondern du bist immer der Schlechte geblieben. Allein bei der Auswahl der Gruppen, die jetzt da miteinander am Fußball spielen, ja, war ich halt einer von den Letzten. Ja, dann nehmen wir halt einen Schießler. Das habe ich halt noch so drin, dieses ausgewählt werden, dieses beurteilt werden, wie du bist, anstatt sich darum zu bemühen, dass du von einem Besseren was lernen kannst, dass du mitgenommen werden kannst. Ja, Karten gespielt habe ich auch nicht. Also ich glaube, es blieb bei den Neckereien, ja.
Gibt es ein Erlebnis aus der Schulzeit, das du nie vergessen hast?
Ja, ein gutes oder ein schlechtes?
Ach, vielleicht ein prägendes.
Ein prägendes. Wie soll man sagen, vielleicht hat der Rainer Rüstig da wieder zugeschlagen, gell? Aber wir standen schon alle fertig in der Klasse, in der Grundschule war das, wir standen alle fertig in der Klasse, wir mussten nur noch warten, bis halt der Gong kommt und dass man gehen darf und so. Und irgendwie muss ich irgendwas gemacht haben, Vorlauf gewesen sein oder halt ungeduldig, weil man denkt, ich glaube, ich habe ja gesagt, ja, dann können wir ja gleich gehen, wenn wir schon alle fertig sind, so ungefähr. Und dann hat der Lehrer, den ich halt nicht mehr titulieren könnte, die anderen Schüler alle aufgefordert, sie sollen mit dem Finger auf mich zeigen und mich auslachen. Und ja, ich kann mich erschrecken. Ja, jetzt wird halt nie mehr, Gott bewahre, ein Pädagoge machen. Es hat mir auch nicht kein Trauma versetzt. Aber ich habe mir damals schon gedacht, wow. Ja, was fühlt der jetzt, wie ich jetzt da nach Hause gehe? Mhm. Ja. Wir waren ja doch erblasen, wir waren ja alle hier im Viertel, da, die da in die Grundschule gegangen sind. Es hat ja am Nachmittag jeder Haushalt gewusst. Es ist ja gleich weitererzählt worden. Mhm. Ja. Das ist etwas, was mich negativ an die Schulzeit erinnert und wo ich sage, wehret den Anfängen. Ja. Achtet den Kleinen, den Schwachen, den Bedürftigen. Ja. Das würde ich auch jedem jungen Lehrer ins Stammbuch schreiben. Ja.
Gibt es was Positives, und zwar ein Lieblingspausenbrot? Gibt es was, wo du sagst, da habe ich mich gefreut?
Ach Gott, dafür war die Mama zuständig und die war eine perfekte Köchin und da habe ich immer gewusst, die tut mir nichts rein, was ich nicht runterkriege. Aber was immer ausgemacht war, nichts wird weggeworfen. Was, wenn wir heute sagen, wir müssen die Kinder zur Nachhaltigkeit und so weiter ziehen, das war völlig klar, dass du, was du nicht isst, und nicht einen Mann oder Frau bringst, indem du das gut verteilen kannst, wieder nach Hause bringst und dann wird es gegessen oder es wird verarbeitet. Und aus dem alten Brot hat man noch Brotsuppen gemacht mit Zwiebeln und nichts wurde weggeworfen. Also wir hatten kaum Biomüll daheim, sage ich mal, wo Speisereste rein mussten. Etwas, was mich dann bis aufs Oktoberfest begleitet hat und belastet hat, was wir da an Lebensmittel weggeworfen haben.
Auf eine einsame Insel nehme ich mit.
Gott. Mein Handy.
Ja! Wenn du einen Empfang hast.
Nein, also eine einsame Insel ist für mich der Horror. Nee, schon im Urlaub. Also ich habe es einmal ausprobiert. Ich war mal auf den Malediven, würde es nie mehr tun. Und ich habe dann immer gedacht, so nach dem dritten Tag, wenn ich die Flieger habe, vorbeifliegen gesehen, und ich denke, ich habe es gut, ich darf schon heim. Also das war für mich der Horror. Eine Woche da auf diesem Atoll da und ich habe mir gedacht, was mache ich eigentlich jetzt, wenn mir was passiert, wenn es mir gesundheitlich schlecht ging. Ist ich da und das ist 24-Stunden-Buffet da, dass man sie überfrisst oder was. Gell? Also ich muss das nicht haben. Gell? Also es gibt eine schöne Geschichte von dem Pfarrer, der ein Schiffsuntergang überlebt und dann werde wie Robinson Crusoe nach zig Jahren werde gerettet und dann kommt der Kapitän und zeigt ihm nochmal seine Insel und dann stehen da zwei Kirchen. Er sagt, aber ist so schön. Ja, sagt, ich habe zwei Kirchen gebaut, eine katholische und eine evangelische. Aber in die evangelische bin ich nie reingegangen. Also vielleicht bräuchte ich gute Lektüre. Gute Lektüre, die man immer wieder lesen kann. Es gibt ja Bücher, die man immer wieder lesen kann. Die mein Leben begleiteten, von Josef Maria Lutz aus Pfaffenhofen, der ja für mich wesentlicher Begleiter war und Hinführer zu meinem Tierbuch jetzt. Also ohne Lektüre könnte es mir nicht vorstellen.
Vielleicht ist das die Antwort auf die nächste Frage. Ohne das gehe ich nicht aus dem Haus.
Ach, ohne mein Weihwas, im Weihwasserbrunnen. Das ist eine Übung, die wir von klein auf gehabt haben. Die hat es immer gegeben. Als junge, erwachsene Männer haben mein Bruder und ich uns nicht geschämt, dass man sich ein Weihwasser nimmt. Und übrigens, wir haben es das letzte Mal bekommen von meiner toten Mutter. Klingt jetzt ein wenig komisch, aber es war so. Meine Mama ist gestorben, dann ist aus der Wohnung rausgetragen worden und mein Vater hat das mit den vom Beerdigungsinstitut so besprochen. Und als ihr toter Körper so halb über der Schwelle war, haben sie nochmal abgesetzt. Der Vater hat uns ein Weihwasser gegeben. Und sie haben die Mama in die Luft gekommen und haben mit ihr in der Luft ein Kreuz gezeichnet. Und dann hat der Papa gesagt, jetzt habt ihr das letzte Mal von ihr das Kreuzzeichen gekriegt. Das war kein Spleen. Meine Leib an alles andere als bigottisch. Dafür haben sie viel zu viele schlimme Dinge im Krieg erlebt. Sondern es war wirklich gesund religiös. Du sollst immer wissen, wenn du gehst, woher du kommst und wohin du zurückkehren kannst. Ich sage es nicht mehr wegen Schlapsiger. Bei Schulaufgaben hat man das Weihwasser mit Lourdeswasser vermischt. Das hat jetzt notenmäßig nichts geändert. Aber in mir war immer die Gewissheit da, du kommst woher, wo du immer zurückkommst. Und für mich hätte es nie eine Paniksituation wegen schlechten Noten oder was gegeben. Sondern da wurde halt gesprochen drüber. Aber es ist nie Angst. Angst ist das schlechteste Erziehungsmittel und Glaubensmittel. Ich treffe so viele Menschen, die Ängste mit sich rumschleppen seit ihrer Kindheit, die man mit der Glaubensvermittlung eingetrichtert hat. Das darf nicht sein.
In deinem Elternhaus, wer war da strenger? Also eher
der Vater. Der Vater. Ja, also wir sind bilingual erzogen worden, hochdeutsch-bayerisch. Aber je hochdeutscher geworden ist, umso katastrophal schwieriger war die Situation. Mhm. Und je bayerischer geredet hat, umso mehr habe ich es ausreizen können, so in Verhandlungen, was Taschengeld und so betrifft, eintreten. Gell. Aber je schriftdeutscher er war, dann wusste ich, jetzt Finger weg. Jetzt ist Mathe als Letzte, jetzt musst du wachgehen.
Und wenn du jetzt überlegst, was war dein Lieblingsfach dann in der Schulzeit? War das Religion?
Nein, auf gar keinen Fall. Ja, nein. Es war ganz eigenartig. Das Schwierigste ist zum Lieblingsfach war nämlich Latein. Mhm. Ich hätte Latein nie geschafft und dann hat mein Vater was gemacht, womit ich nie gerechnet habe. Er begann mit mir Latein zu lernen und er konnte es. Mein Vater konnte fließend Latein. Mhm. Der könnte hier im Podcast auf Latein halten. Und dann hat er mit mir 4 Jahre Latein gelernt, von der 5. bis zur 8. Und dann habe ich es kennen. Das Lernen, einen Satz auflösen. Da bin ich ein Deutscher besser geworden. Ich habe da mit Latein mein erstes Geld verdient. Ich habe die ganzen Hausaufgaben der Kollegen gemacht, aber nur gegen Geld. Sage ich, weil so geht es nicht. Gell? Wissen bildet nicht nur, sondern muss er reich machen. Und dann war ich nur Latein und noch eins. Ich wollte einen Latein-Leistungskurs und der kam nicht zusammen, weil ich war der Einzige. Und wegen Ehrnamen haben sie gesagt, machen wir jetzt keinen Leistungskurs, müssen wir eine andere Schule gehen. Sage ich, nein, das kann ich nicht. Also da bin ich wie die Route zu Naomi sagt, wo du hingehst, will auch ich hingehen. Und wo du begraben wirst, will ich begraben sein. Ich hätte nie meine Klassenkameraden verlassen können. Also habe ich dann, was nimmt man in der Not? Französisch und Sozialkunde, Geschichte. Das war beinahe mein Untergang geworden. Aber das Latein war für mich das prägende Fach geworden, ja.
Und war das dann auch ein Lehrer, der dich da besonders irgendwie beeinflusst hat? War das auch ein Lateinlehrer?
Ja, und was für einer, der Förster. Ich hatte die große Ehre, ihn sogar zu beerdigen. Der Förster, der hat das gelebt, das Fach. Ich habe mehrere so Lehrer gehabt, Latein, Französisch, Mathe, Geschichte, Erdkunde. Also die haben gelebt, die haben ihr Fach gelebt. Und der Förster, der war ein Reisender, der ist früh rumgekommen und wir hatten immer, wenn wir das Gefühl hatten, heute schreibt er der Ex, da haben wir versucht und es ist uns ein paar Mal gelungen, ihn mit der gezielten Frage am Beginn des Gottesdienstes irgendwie auf seine Reisen hinzulenken, weil wenn er dann mal angefangen hat zum Erzählen, hat er nicht mehr aufgehört. Der ist mit dem VW Käfer ganz Europa abgereist, hat uns erzählt, wie er mit seinem Käfer durch die Türkei, durch Griechenland ist. Von dem weiß ich heute noch, dass der Käfer deswegen so ein gutes Auto ist, weil es so große Reifen hat und weil sie den nicht so schnell abnützen und so. Auf jeden Fall haben wir immer unter der Bank auf die Uhr geschaut. Er redet, jetzt hätten wir es bald, weil jetzt schafft er nicht mehr die Ex. Und so kam das dann. Also, jetzt wollte ich ein Eck schreiben. Gell. Jetzt haben sie mich wieder hingegangen. Dieser Moment, dieser Aspekt des Menschlichen, der hat mich fasziniert. Ja. Und ich habe ein paar Mal schon unserem Thomas Gottfried, den wir auch hier schon als Gast hatten, davon erzählt. Und der Thomas Gottfried hat die Idee gehabt, ich sollte ein Buch schreiben über Schulgeschichten. Dann habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Muss ich im Hinterkopf bewahren.
Apropos Schulgeschichten, wolltest du nie Lehrer werden?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe dann später, wie ich dann unterrichtet habe, jetzt kein Plan, aber dachte, das ist jetzt die späte Rache der Schule an meiner Unlust von damals. Na, ehrlich, ich hab mich bei meinen Schülern entschuldigt, sage ich bitte, ich bin kein ausgebildeter Lehrer, sagt mir es bitte nach, ich fühle mich hier manchmal viel unwohler als ihr. Und es gibt also nicht die Situation, aber in Rosenheim in der Grundschule, ich war noch schlecht beieinander und am Tag vorher haben wir Eishockey gespielt, es war nichts Gescheites und so. Auf jeden Fall bin ich völlig ermattet am Tresen vorn gesessen und dann ist das Mädel dahergekommen, hat einen Arm um mich herumgelegt und hat gesagt, mein Herr Kaplan, wenn Sie so krank sind, dann müssen Sie doch nicht kommen. Keiner hat gedacht, wie du recht hast. Nein, es war nie meine Berufung. Mhm. Und das möchte ich immer weitergeben, dass unsere jungen Berufsanwärter diese Berufung spüren, da vorne zu stehen, Kinder, und wenn sie Physik oder Mathe oder Biologie oder irgendwas unterrichten, aber Kindern christlichen Werte auf diesem Ebene zu vermitteln, finde ich eine wahnsinnig tolle Herausforderung. Mhm. Und wo ich jetzt wieder einen neuen Zugang gefunden habe, jetzt bin ich wieder am Mittwoch mit der Berufsschule zusammen. Dank der KEG komme ich in solche Schulen. Die Berufsschule, das war für mich ein Sektor gewesen, da hätte ich mich als Lehrer gesehen. Nicht jetzt, weil diese Erwachsene oder Halberwachsene oder schon in der Arbeit stehende junge Menschen sind, sondern das mit jeder Berufsschule, diese Mischung Theorie und Praxis, die fasziniert mich.
Und jetzt, was mich noch interessiert, ich meine, du bist ja jetzt schon sehr, sehr lang Pfarrer, da ist man ja sehr nah an Leben und Tod. Und da frage ich mich schon, also wann feiert man selber diesen Beruf oder diese Berufswahl und wann verzweifelt man drauf?
Verzweifeln nie, man feiert es jeden Tag. Ja. Und zwar in jeder Situation ganz gleich. Für mich ist jeder Tag ein Riesenfest, weil ich sage, es kommt ein Highlight nach dem anderen, das ist so abhaken, der ob ich am Altar stehe, ob ich mit Menschen da habe. Für mich ist das gerade diese ganze Vielfalt, die ich da drin entdecken darf. Dass ich heute Nachmittag eine handwerkliche Tätigkeit mit meinen Mitarbeitern habe, weil wir jetzt Feldmessen machen, da müssen wir das ein bisschen alles herrichten und so weiter. Alles ist für mich ein Highlight. Mhm. Es gibt für mich keinen Grund zu verzweifeln. Da halte ich mich wirklich an Paulus. Gott, wir haben Gott an unserer Seite. Also warum soll ich verzweifeln?
Jetzt, Franz, jetzt wollen wir noch zum Schluss quasi so ein kleines Spiel spielen. Das haben wir uns jetzt überlegt für einen Pausengang in Zukunft, dass wir entweder oder spielen. Rainer, du weißt, wir wollten immer Hü oder Hot spielen. Das spielen wir jetzt als erstes mit dir. Und zwar dafür oder dagegen. Also du musst jetzt überlegen, bist du dafür oder dagegen? Und das Erste, oder? Magst
genau.
du oder ich?
Genau. Ich fange, glaube ich, um. Genau. Schule erst ab 9 Uhr?
Nein, dagegen.
Okay.
Dagegen, ja, da. The early bird catch the worm. Gell? Okay, nein, nix. So früh wie möglich. Wir haben 7:45 gehabt. Also 8 Uhr ist genau die perfekte Zeit. Und du bist am Morgen ja frischer.
Gell? Du
was tue ich denn so lange bis 9 Uhr? Nein, auf gar keinen Fall.
Zweite Frage. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Ich weiß nicht, nach was sie das dann bemisst. Also ich hab zuerst das Thema Taschengeld gesprochen. Eigentlich haben wir daheim gar keins gekriegt, weil ich habe mehr verdient mit meiner Arbeit neben der Schule, als was ich vielleicht an Taschengeld kriegen hätte können. Ich bin von Haus aus so erzogen worden und bist für das verantwortlich, was du dir zu eigen gemacht hast. Ich habe das nie als Makel empfunden, dass ich mir mein Geld selber verdienen muss. Es soll selber jemand danach trachten, wie es einem am besten geht. Und das ist, glaube ich, der größte Missstand, den wir jetzt momentan auch haben. Also mit Nichtarbeit mehr verdienen wir mit Arbeit. Da, also wenn man da nicht schnell was ändert, da kippt das soziale Gefüge in der Gesellschaft.
Also nein.
Grundeinkommen, ja gut, aber wenn du was tust dafür, gern. Ich bin ja auch für einen Mindestlohn, weil das die schwarze Arbeit eindämmt. Ja, Grundeinkommen gern, aber da muss auch Leistung erfolgen. Nicht so wie vor kurzem in der Talkshow, wo so ein Jugendlicher dann gesagt hat, was tut der Staat eigentlich für mich? Ja, schau naus, wird Jesus zu den Jüngern vom Johannes sagen, Blinde gehen, Lahme sehen, keine Ahnung. Schau naus, was da draußen los ist. Wir haben das beste Land hier, die beste Infrastruktur, die beste, bis auf die Bahn, die beste medizinische Versorgung. Ich weiß von meinem Bruder, der ist weltweit unterwegs. Der sagt, wissen wir in dem Land, was wir hier haben, wenn jemand krank ist, gell? Auch wenn er gesetzlich versichert ist, aber man kümmert sich um ihn. Also wir haben das beste Bildungssystem, wir leben in einem Land im Frieden, Friedensprojekt Europa, 70 Jahre Frieden. Gell? Ich weiß nicht, wie Martin Weber uns das hier ganz deutlich,
Manfred Weber
deutlich erklärt hat. Also
dagegen.
Wenn eine Leistung erfolgt, gern.
Okay. Mhm. Ja. Christlicher Religionsunterricht oder katholischer Religionsunterricht?
Katholisch. Weil das Konfessionelle, in das bin ich hineingeboren worden und das gehört zu meinem Outfit dazu. Und es geht ja nicht um Uniformität, also um Gleichmacherei zwischen katholisch und evangelisch. Da stehen ja Geschichte und Traditionen dahinten. Es geht um Einheit. Dass wir in unserem Wissen um unsere Herkunft und unsere Unterscheidung einen gemeinsamen Weg gehen können. Dem dient dieser konfessionelle Religionsunterricht. Natürlich mit Abstufungen in der Grundschule, ein gemeinsamer Unterricht, bis eben dann zu den sakramentalen Unterscheidungen kommt. Und es ist heute Eucharistie der Unterschied zum Abendmahl. Und da kann man ja dann ab der dritten Klasse dann verschiedene, sage ich mal, Arbeitsgruppen machen, vielleicht mit dem neuen Schulmodell, dass das Kind sich das selber aussucht. Gell? Aber es bleibt ein katholischer Religion. Weil nur, was ich von meiner Religion weiß, je mehr ich davon weiß, umso besser kann ich mich mit dir und deiner Religion und deiner Konfession auseinandersetzen.
Campingplatz oder Hotel?
Ah, das kommt darauf an. Also mir macht es nichts aus auf dem Campingplatz. Ich habe kein Problem mit Gemeinschaftsduschen und lauter so ein Zeug, wie man da so hat. Das kommt auf den Fall darauf an. Hotels, die eine gewisse Bequemlichkeit bieten, dem Anlass entsprechend. Also, dass ich irgendwo, keine Ahnung, am Vortrag habe, ich bin jetzt mal in Zürich, da würde ich jetzt auch nicht auf die Idee kommen, dass ich nicht in eine Zeit reinkriege. Aber ich finde, wenn du heute auf Reisen gehst, es gibt da halt schon Campingplätze, die haben Hotelstandard. Es muss einfach nur sauber sein. Genau. Es muss einfach nur sauber sein. Das ist erreichbar.
Auto oder Zug?
Wenn es geht, Zug. Also ich bin natürlich viel unterwegs und ich fahre nur das mit dem Auto, wo ich mit dem Zug nicht kann. Wenn ich wohin fahre, das Erste, was ich schaue, komme ich abends noch mit dem Zug zurück. Ohne, dass ich irgendwo an einem kleinen niederbayerischen Bahnhof strande, also ohne umsteigen, komme ich zurück. Ich war jetzt in Hamburg oben, habe meine Sendung da gemacht, habe mir den Zug reingehockt, dann bin ich die ganze Nacht durchgefahren und war um 6 in München. Was soll ich einen ganzen Tag da verdauen? Mit dem Auto gegangen sowieso nicht. So wenig Auto wie möglich, wie in Latein, gell? So frei wie möglich und so wörtlich wie nötig, so wenig Auto wie möglich und so viel Zug wie noch irgendwie.
Und dann muss noch die AC-Konstruktion rein.
Oh, hör bloß auf, ich krieg gerade Beklemmungen.
Caesar Vedi Plenum Esse Port, der Jux der Navigator. Wie heißt es, als Caesar sah, dass der Hafen voll war, schiffte er daneben?
E-Navigator.
Meum est propositum in taberna mori. Mein Ziel ist es, in einer Taverne zu sterben.
Ja, das ist klar.
Quid quidagis prudenta agas et respice infinem. Was auch immer du tust, tu es klug und bedenke das Ende. Und da sind wir jetzt auch beim Podcast angekommen.
Wenn ich fünf verbracht habe, und das sind wir rest, haben wir erst wohl und das Ladanda. Wenn auch die Kräfte fehlen, habe ich zu meinem Papa gesagt, der Wille war ein so lobender.
Ja, Rainer, ich habe noch eine Entweder-Hot-Frage, die mag ich wirklich stellen, weil ich finde die ganz spannend. Talar oder kurze Hose?
Kurze Hose. Talar ist für mich ein Arbeitsgewand. Der Richter rennt auch nicht in der Robe in der Fußgängerzone rum. Ein Talar habe ich auch in der Liturgie, ein Talar habe ich auch, ja, was eigentlich sonst? Ich habe nie ein Talar außerhalb meiner Kirche, auch bei Taufen, bei Hochzeiten oder was. Also außerdem bemisst uns nicht am Gewand, bemisst uns nicht, redet mit uns nicht nur über den Zölibat, wir sind Männer des Wortes Gottes, hat der Kardinal zum Beispiel bei der letzten Weihe gesagt, bemisst uns daran, dass wir aufrichtig das Evangelium verkünden. Dafür sind wir da.
Wow. Jetzt zum Schluss, Franzi, noch eine Frage an dich. Du wirst jetzt ab September quasi der neue Host mit mir im Moderationsteam sein. Was reizt dich jetzt ab September, den Podcaster mit mir zu übernehmen?
Also erstens finde ich es schön, wenn man das zu zweit macht, weil ich habe ja einen langen Podcast gehabt, den ich allein gemacht habe. Und da befruchtet man sich ja gegenseitig auch mit den Themen und mit den, also du bringst ganz viel so aus der Politik einer und auch aus dieser ganzen, katholischen Geschichte, was ich auch total spannend finde. Und ich habe jetzt natürlich diese ganze Künstlerseiten und ich glaube einfach dadurch, dass ich heute halt auch mein Lehramt studiert habe und sehr irren Werdegang als Schülerin gehabt habe im Gymnasium, dass ich da schon auch was dazu zum Sagen habe und mich interessiert das Thema einfach auch. Wie schafft man, dass man als junge Menschen irgendwie anständige Leute macht und wie kann man schauen, dass man einfach auch vielleicht die Leute oder die Kinder da abholt, wo auch ihre Talente liegen. Also das ist bei mir zumindest in meiner Kindheit und meiner Schulzeit sehr schief gegangen. Und ich finde es super, wenn es da jetzt neue Ansätze gibt und man auch sieht, dass ein Kind, also nicht jedes Kind ist gleich.
So ist es, Franz. Ich freue mich sehr darauf, ab September das mit dir neu zu machen. Und vielen Dank jetzt schon. Aber das Danke gehört heute dem Rainer. Rainer, du hast in deiner Hand ein Riesenposter aller Gäste, die wir da hatten. Tolle Namen, die wir heute ein bisschen durchgeflogen sind. Vielen Dank auch, ich glaube, im Namen der ganzen Vorstandschaft, im Namen vom KIG auch für diese tolle Reise, die wir gemeinsam gegangen sind. Und auch wenn der Podcast jetzt in neue Hände übergeht, es ist quasi mit dir entstanden und du bleibst natürlich der KIG treu, weil immer die Fragen sind, du bist unser geistlicher Beirat. Und wer weiß, Franzi, wir werden sicherlich immer wieder einen Rainer anrufen, einladen oder mal Rückfragen haben und auf deine Expertise zurückgreifen. Ich sag, vergelt's Gott für deine Klarheit, für deine tolle Art, wie du die Menschen immer wieder zusammengebracht hast, nochmal Fragen gestellt hast, wo ich mir dachte, wo kommst du denn jetzt mit dieser Frage her? Wie hast du
das schon wieder gefragt, Mann?
Wo kommt dieser Gedankengang her? Ich war da immer begeistert über deine Perspektiven, die du aufgemacht hast, über den Austausch, über Bildung, Werte, Glaube, Gesellschaft. Das war fundig, das war ganz toll. Vergelt's Gott dafür.
Gerne. Danke für die Reise, die mit dem, wie sagt man im Englischen, thank for the ride.
You nailed it, sagt man dann, glaube ich, auf Englisch zurück. Das war gut auf den Punkt gebracht. Tolle Reise, vielen Dank dafür an die Hörerinnen und Hörer. Für uns geht die Reise natürlich weiter, aber ohne, beziehungsweise mit Franzi und dafür vergelt's Gott und auf bald.
Das war Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern. In Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.